die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde heute Morgen, ich möchte euch gern im wahrsten Sinne des Wortes jetzt mal so eine kleine Albtraumgemeinde vorstellen. Vielleicht könnt ihr erraten, um welche Gemeinde es sich handelt. Ich verrate, ich gebe euch nur jetzt einen kleinen Tipp beim Ratespiel. Ja? Das ist eine Gemeinde, die ist wunderbar biblisch bezeugt. Also man kann in der Bibel richtig viel über diese Gemeinde nachlesen. Also ratet mal, ich frage dann danach, wer es geraten hat, welche Gemeinde gemeint ist. Erschreckt bitte nicht so sehr, okay? Es geht nämlich da schon sonntags los. Die haben da nämlich nicht nur einen Gottesdienst am Sonntag. Da läuft das nämlich dann so ab, vormittags predigt der Pfarrer der Gemeinde und dann am Nachmittag, da gehen die anderen, die sonntagmorgens nicht da waren, zu ihrem Lieblingsleihenprediger, der von auswärts geholt wird. Gleichzeitig hat sich in der Gemeinde eingebürgert, dass man für Gottesdienste auch so besondere Starprediger von auswärts einlädt. Bei einigen von diesen Starpredigern hat man zwar den deutlichen Eindruck, die wollen vor allem eine schöne große Kollekte mit nach Hause nehmen, aber das scheint irgendwie keinen in dieser Gemeinde zu stören. Was diese Leute predigen, ist eigentlich überhaupt nicht wichtig, was sie predigen. Hauptsache, das klingt schön beeindruckend und ja, man bekommt da auch so ein bisschen ein Unterhaltungsprogramm geboten. Dass da ein paar in der Gemeinde sind, die nicht mal mehr an die Auferstehung glauben. Ach, wen stört denn das? Stört doch überhaupt keinen. Schließlich will man ja in der Predigt sich jetzt nicht mit irgendwelchen trockenen theologischen Themen beschäftigen. Das langweilt doch eigentlich nur. Und beim Gottesdienst, da geht's auch hoch her. Während der Abendmahlsfeier hat sich's eingebürgert, dass es da einen Bierausschank gibt. Und eine zünftige Brotzeit im Anschluss. Und wenn die einen dann zum Abendmahlsgottesdienst kommen, sind die anderen schon so sternhagelvoll, dass sie eigentlich nur noch ausnüchtern können. Der Gottesdienst ist gelaufen, die Abendmahlsfeier ist abgebrochen. Aber trotz dieses großen Trubels, der da herrscht, man kann sich's kaum vorstellen, das sind einige, für die ist das immer noch nicht genug. Die gehen regelmäßig zusätzlich zu esoterischen, zu schwarzen Messen. Weil da haben sie ja noch Freunde von früher. Denken sich ja, die machen ja auch sowas Ähnliches wie wir. Da kann man ja auch dran teilnehmen. Und auch was das Sexualleben angeht, da sind die Geschwister da in der Gemeinde nicht gerade zimperlich. Das sind die einen, die besuchen regelmäßig Prostituierte, während andere was mit Familienmitgliedern haben. Und einiges davon ist auch dem Vorstand und der Gemeinde bekannt. Und es geht noch weiter, es ist sogar mittlerweile schon Stadtgespräch, die ganze Stadt weiß darüber Bescheid. Aber jetzt was dagegen unternehmen, das mag keiner so wirklich in der Gemeindeleitung. Und Streit gibt es natürlich auch. Nicht nur, dass sich ein rücksichtsloser, manchmal ganz hochnäsiger Umgang miteinander eingebürgert hat. Manche in der Gemeinde, die haben sogar Gerichtsprozesse gegen andere laufen. Aber das Allerbeste von allem, die halten sich für eine Mustergemeinde. Und einige haben sich sogar schon überlegt, komm, wir bieten Seminare an zum Thema Gemeindeaufbau, damit andere Gemeinden auch lernen können, wie das funktioniert. Unglaublich. Als ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, habe ich gedacht, oh weh, kann sich sowas überhaupt noch Gemeinde nennen? Habt ihr erraten, welche Gemeinde ich meine? Korinth, ganz genau, ja. Das ist nämlich kein Albtraum, das ist keine Fantasiegemeinde, die ich mir jetzt ausgedacht habe, sondern das kann man alles im 1. Korintherbrief nachlesen. Ja gut, ich gebe es jetzt zu, so ein paar Dinge habe ich so ein bisschen in unsere Zeit übertragen, aber im Prinzip steht da alles drin und wen es interessiert, ich habe hier mein Predigtskript, sogar die Versangaben dabei stehen. Wenn ihr wollt, gebe ich euch das, da könnt ihr das daheim mal nachlesen. Das ist alles in Korinth in dieser Gemeinde passiert. Und nun, wie geht's weiter? Ich möchte gern heute mit euch auf das hören, was Paulus ganz am Anfang seines 1. Korintherbriefs an diese Gemeinde schreibt. Das ist der vorgeschlagene Predigttext für den 5. Sonntag vor der Passionszeit. Falls ihr das noch nicht gehört habt, 5. Sonntag vor der Passionszeit, das ist jetzt eine Neueinführung mit der Neuordnung der Perikopen, der Leseordnung, hat man auch das Kirchenjahr so ein bisschen verändert. Und seitdem gibt es diesen 5. Sonntag der Passionszeit, also Premiere heute sozusagen. Ich lese aus dem 1. Korintherbrief im 1. Kapitel die Verse 4. bis 9. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist unter euch kräftig geworden, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch festmachen bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Ich habe mich gefragt, immer diesen Hintergrund der Gemeindesituation da in Korinth so ein bisschen im Hinterkopf haben, wie kommt Paulus dazu, sowas dahin zu schreiben? Sieht er vielleicht auch nie, was da los ist? Will er da vielleicht einfach mal alles so unter den Teppich kehren, was da an ganz bösen Dingen abgeht? Ich denke, wenn wir verstehen, was Paulus hier tut, dann kann uns das in so manchen, vielleicht auch in unserer eigenen Gemeinde, manchmal einen ganz neuen Blick geben. Nun kommt der neue Blickwinkel tatsächlich nicht daher, dass Paulus das einfach abwiegelt, dass er schön färbt, dass er ein paar schöne Worte spricht, dass er die Korinther über den grünen Klee hinweg lobt. Und wenn ihr genau hingehört habt in unserem Predigttext, eigentlich lobt Paulus gar nicht die Gemeinde dort in Korinth, sondern sein Lob, der gilt in aller Linie zuallererst dem Gott Israels, dem dreieinigen Gott. Und sein Dank gilt dem, was Gott auch und gerade in dieser so schwachen, kaputten Gemeinde gegeben hat. Ich möchte gern mit euch mal anschauen, welche Gottesgeschenke Paulus auch dort in Korinth entdeckt. Als erstes reich gemacht am Wort Gottes. Ihr seid reich gemacht an aller Lehre und Erkenntnis, und die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden. Schon als Paulus und seine Mitstreiter, das Missionsehepaar Aquila und Priscilla, schon als sie die Gemeinde dort in Korinth gegründet haben, nachzulesen, Apostelgeschichte 18, da können wir sicher sein, absolut sicher sein, dass das mit guter, dass das mit biblisch fundierter Predigt geschehen ist. Dass das ganz auf dem Boden des Alten Testamentes war. Dass man auf Christus hin ausgelegt hat, weil Christus ja erst das Alte Testament aufgeschlossen hat, dass wir es verstehen können. Aber ich verstehe das auch so. trotz aller Irrlehren, trotz der glänzenden Starprediger, denen man dort in Korinth hinterherlief, da gab es auch jetzt, wo Paulus nicht mehr da war, immer noch eine solche klare, eine grundsolide biblische Verkündigung. Vielleicht, nee, ganz sicher wollten die nicht alle hören, aber die war immer noch vorhanden. Ich finde, das ist ein sehr bemerkenswerter Punkt, auch gerade in unserer heutigen Zeit. Und ich denke, man muss sich sehr genau darüber verständigen, was damit gemeint ist. Ich bin mit 14 Jahren zum Glauben gekommen, wurde mit 15 Jahren getauft. Und seit der Zeit habe ich sonntags ganz viele verschiedene Gemeinden im Gottesdienst kennengelernt und besucht. Und ich hatte den Eindruck, man konnte immer wieder solche Phänomene erleben. Da geben sich die einen ganz modern und akzeptieren aus der Bibel nur noch das, was ihnen zeitgemäß erscheint. Dass die ganze Bibel, dieses ganze Buch Gottes Wort ist, das glaubt doch heute nur noch ein Hinterwäldler, so sagen sie. Und wenn sie dann ein böses Wort gebrauchen, dann sagen sie, dass, ja, das sind die Fundamentalisten, die an sowas festhalten. Wir behaupten, die haben ein Fundament, ist vielleicht bei manch anderen verloren gegangen. Passiert in unserer Region übrigens auch, wenn man sagt, dass Gottes Wort in allen Lebensbereichen gültig ist. Dann habe ich die anderen gesehen. Die wollen immer so, ja, möglichst offen sein, die wollen keinen vor den Kopf stoßen. Da läuft es dann so ein bisschen nach dem Motto, wir können doch froh sein, wenn überhaupt noch Leute in die Kirche kommen. Da muss man aufpassen. Da darf man nichts tun, da darf man nichts sagen, was irgendwie einem vor den Kopf stoßen könnte. Und auch die modernen, sogenannten missionarischen Gemeinden habe ich gesehen, die Menschen ansprechen und abholen wollen. In den Denkschriften von der EKD werden die ganz oft als Leuchttürme gelingender Kirchlichkeit bezeichnet. Ich finde das Wort irgendwie ganz interessant. Leuchttürme gelingender Kirchlichkeit. Und der Name Jesu, da wird er auch oft genannt. Denn man versucht dann so ein bisschen mit ganz viel Show-Effekt eine Show vom Samstagabend nachzumachen. Manchmal gibt es doch auf Klick ein Wunder dazu. Und die Predigt mit vielen spannenden Geschichten, aber wenig Bibelstellen und inhaltlich etwas weichgespült, wenn man den Predigthörer natürlich nicht unnötig belasten will. Leider viel zu wenig klare, viel zu wenig biblisch fundierte Verkündigung. Klare Verkündigung. Ohne Schnickschnack, aber am Kern der Sache. Und die gibt es auch noch heute. Die gibt es in Gemeinden der Landeskirche, die gibt es in Freikirchen, die gibt es in katholischen Gemeinden. Und ich sage das, weil mich diese Erfahrung durchaus auch dankbar und glücklich macht. Weil Christus, der scheint sich nicht an Konfessionen zu binden, die die Menschen irgendwie irgendwann mal gemacht haben, weil sie miteinander in Streit geraten sind. Der bindet sich auch nicht dran, was in meiner Lohnsteuerkarte oben beim Kirchensteuerabzug steht. Aber der bindet sich an sein Wort, das wir in der Bibel nachlesen können, das darin glaubhaft bezeugt wird. Und ich lade uns heute Morgen mal ein, lade jeden von uns ein, einmal in Gedanken die Gottesdienste der letzten Zeit durchzugehen. Ihr habt ja die Gelegenheit, viele verschiedene Prediger hier zu hören. Nicht nur eure Pfarrerin, nicht nur euren Pfarrer, sondern auch viele Predikanten, ein Ruhestandspfarrer und Missionare. Nicht nur von hier, auch von auswärts. Ich lade euch mal ein, einfach mal zu überlegen, einfach mal sich selber zu fragen, wo habe ich das erlebt, dass ich in einer Predigt reich gemacht wurde in aller Lehre und Erkenntnis? Ich meine damit jetzt nicht, ob der Prediger es besonders effektvoll, kurzweilig oder spannend rübergebracht hat, sondern ob ich bei ihm das gemerkt habe, woraus auch dem Apostel Paulus ankam. Er schreibt auch im ersten Korintherbrief: Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und vielleicht wirst du feststellen, ja, das waren ja eigentlich eine ganze Menge Gottesdienste, bei denen ich tatsächlich reich gemacht wurde an solider, an klarer biblischer Lehre und Erkenntnis. Und ich habe mir vorgestellt, ob es im kirchlichen Leben nicht vielerorts heute so ist, wie auf einem dieser riesengroßen, dieser modernen Kreuzfahrtschiffe, die Kente à la AIDA ist da so ein Beispiel, ein herrlich weiß gestrichenes, großes Kreuzfahrtschiff, auf dem aber der Treibstoff ausgegangen ist und der Steuermann den Kurs verloren hat. Da ist viel lustiges Treiben an Bord, viele Bankette, viel Spiel, viel Spannung und Action. Und das kann auch lange so weitergehen, das Unterhaltungsprogramm. Gerade und besonders dann, wenn man im warmen und im tropischen Gewässer ist. Aber eigentlich ist es in diesem Zustand schon zum Untergang verurteilt. Ich stelle mir die Frage, ist nicht vielleicht manchmal das kleine, schlanke Schifflein die viel bessere Alternative, solange genügend biblischer Treibstoff an Bord ist? Das ist natürlich nichts, worauf man sich was einbilden kann, sondern da kann man mit Paulus sagen: Ich danke Gott alle Zeit euretalben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Als zweites: reich gemacht an Gaben. Auf den zweiten Punkt möchte ich jetzt nur ganz kurz eingehen, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe, so schreibt Paulus dieser Problemgemeinde, dieser Sorgenkindgemeinde im griechischen Korinth. Und er meint das nicht als Aufforderung, das finde ich ganz interessant, sondern das ist eine Feststellung, die er da schreibt. Ihr habt keinen Mangel an irgendeiner Gabe. Keinen Mangel an Gaben, und er meint damit die Dienstgaben. Gaben, die Gott einzelnen Geschwistern in Korinth gegeben hat, damit sie ausgestattet sind, mit diesen Gaben einen Dienst für ihre Gemeinde tun zu können. Ich kenne keine Gemeinde, die sich nicht mehr Mitarbeiter, mehr Gaben wünscht, die das Gemeindeleben bereichern. Da sind viele, die kommen, beobachten interessiert das Geschehen im Gottesdienst oder in anderen Veranstaltungen. Und immer dann, wenn einer aus diesem Lager der Beobachter ins Lager der Mitarbeiter wechselt, dann wird etwas mehr sichtbar von diesem Gabenreichtum, dem Paulus auch der Gemeinde Korinth zusagt: Ihr habt diese Gaben bekommen. Und das etwas hilft, diesen Satz des Paulus zu verstehen, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe. Und als dritten Punkt: reich gemacht an Gottes Treue. Der wird euch fest erhalten bis ans Ende. Und ich finde, darin steckt jetzt nochmal richtiges Evangelium. Da steckt jetzt nochmal ganz wunderbare, frohe Botschaft drin, die wir mit in den Sonntag nehmen können, die wir mit in diese Woche nehmen können. Und ich stelle mir dazu vor, wie mitten in diesem Gemeindechaos in Korinth so manche Geschwister sind, ja, die geradezu verzweifeln, die Gott ihre Fragen vorlegen. Und die dachten, ja, wenn es doch jetzt noch ein bisschen länger in der Gemeinde so sein muss, dann weiß ich nicht, wie das weitergehen wird mit meinem Glauben. Dann werden wir noch selbst irre an Gott. Dann werden wir selbst geistlichen Schiffbruch erleiden. mit hinabgezogen in dieses Chaos. Ich weiß nicht, wer von euch das auch schon mal erlebt hat. Da ist man mit jemandem zusammen, mit einem Menschen zusammen und da hält man sich so ein bisschen. Und dann erzählt der eine, ja, früher, da war ich auch in der Kirche. Da war ich auch mal in der Gemeinde aktiv. Aber dann kommt's. Dann hat mir diese Gemeinde, dann hat dieser Pfarrer und so weiter, da haben sie mich so enttäuscht. Da haben sie mir meinen Glauben kaputt gemacht, dass ich heute überhaupt keinen Bezug mehr dazu habe. Gott sei Dank, liebe Gemeinde, wenn wir nach Paulus gehen, Gott sei Dank kann sowas eigentlich nicht passieren. Gott sei Dank ist es weder die Gemeinde noch der Pfarrer noch die Mitarbeiter, die mich im Glauben erhalten. Bestenfalls bestärken sie mich in meinem Glauben. Paulus sagt es ganz anders, er sagt, Gott ist treu. Und weil Gott treu ist, das ist die Hauptsache, so hören wir es im Korintherbrief. Der wird uns erhalten bis ans Ende. Der wird uns auch im Glauben erhalten bis ans Ende, so lange, bis wir ihn sehen werden von Angesicht zu Angesicht. Und es tröstet mich sehr, dass Paulus diese Sätze gerade an so eine schwierige Gemeinde wie in Korinth richtet. Auf diesen dunklen Hintergrund, da leuchtet Gottes Gnade. Je dunkler es ist, umso heller leuchtet diese Gnade auf. Wenn er seine Leute schon in so einer Gemeinde erhalten kann, wie viel mehr dann dort, wo es noch lange nicht so schlimm ist. Ich kann mich freuen über meinen Herrn, komme, was will, weil er ist treu. Auch wenn ich manchmal nicht treu bin, die Treue Gottes, die hat Bestand. Die fängt mich auch ab mit meinen Sünden, mit meinen Fehlern. Die fängt mich auch ab mit meinen Zweifeln. Warum man manchmal doch immer diese Klage hört, da wurde mir der Glaube kaputt gemacht. Ich möchte niemandem zu nahe treten. Aber die Gemeinde, die Kirche kann eigentlich weder den Glauben einpflanzen, noch den Glauben herausreißen. Wenn ich nicht glauben kann oder nicht glauben will, da hat das oft ganz andere Gründe. Da lässt die Bibel auch keinen Zweifel dran. Auch wenn es dann viel einfacher ist, die Verantwortung für meinen Unglauben auf die anderen zu schieben, auf alles Mögliche, auf Menschen oder Umstände. Aber wie dem auch sei, nehmen wir dieses Pauluswort als Anregung. Nehmen wir es als Anregung, uns in unserer Gemeinde auf eine dankbare Entdeckungsreise zu machen. Und suchen wir bei dieser Entdeckungsreise auf keinen Fall irgendwelche sündlosen, tadellosen Menschen, die in der Gemeinde mitarbeiten. Wir haben gestern im Tor zur Bibel drüber gesprochen. Alle sind Sünder. Alle ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Suchen wir in der Gemeinde ganz bewusst nach Gottes Spuren. Weil Gott ist der, der treu ist. Suchen wir nach einem klaren, nach einem biblischen Wort. Suchen wir nach Dienstgaben, die mitten unter uns geschenkt sind. Und vor allem suchen wir immer, immer wieder nach seiner Treue, nach Gottes Treue, die er uns in Christus gezeigt hat, die er am Kreuz mit seinem eigenen Blut besiegelt hat. Und diese Treue, die erhält uns. Die erhält unseren Glauben in der Zeit. Wie es Paulus sagt, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, in ihm allein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem treuen Herrn. Amen.